Lese noch einmal diesen 30. Vers. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Sind ja alle Menschen immer tief erschüttert über das Passionsgeschehen, was da auf Golgatha geschehen ist. Und sind viele, die dann sich auch entsetzen und sagen, ich will das nicht mehr hören. Aber es ist viel schlimmer, wenn Sie die Abendnachrichten im Fernsehen angucken. Dass jede Stunde mit deutschen Waffen Menschen getötet werden, unsere Welt ist wirklich grausam. Und viele das für richtig halten und sagen, das nützt dem Frieden. Und das, was in unseren Häusern geschieht, bewegt mich immer wieder, wenn man auf so ein schönes Dorf zurückblickt, wie dieses Meisenbach-Zeinen. Unter jedem Dach so viel Leid, so viel Elend, so viel Gemeinheit und böse Worte, jung gegen alt. Eine unheimliche Welt und wir sind diese unheimliche Welt. Aber der Karfreitag ist kein Volkstrauertag, das ist ein großes Missverständnis. Auch wenn heute im Radio und im Fernsehen dann solche Ansprachen laut werden. Es geht nicht um die Verkehrstoten, die wir beweinen. Es geht nicht um die Schrecken dieser Welt. Sonst ein Siegesbericht. Jesus, der Heiland, hat den Sieg errungen. Den allergrößten Sieg über eine sündige, böse Welt, eine unheimliche Welt, über alles Leid und alles Klagen, hat Jesus immer wieder gesagt und im Evangelium ist es festgehalten, niemand nimmt mir mein Leben. Jesus ist nicht das Opfer. Ich gebe es hin. Und er gibt es hin dem Vater zu einer Erlösung für viele. Und dass es in dieser Welt nur einen Ausweg gibt, dass das große, aber einen wirklichen Ausweg zum Frieden, zur Erlösung, zum Heil, das hat Jesus geschaffen. Und darum sind das lauter Siegeslieder, die wir singen. In der großen Freude, Jesus hat die Macht überwunden. Und der Satan hat keine Macht mehr an denen, die in Jesus sind. Und wir können auch das Leid überwinden. Und das Schwere unseres Lebens und das Unrecht, das uns widerfährt, auch die dunklen Stunden. Jetzt muss ich zuerst darüber sprechen, das passt doch gar nicht, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht. Was ist denn vollbracht? Das Werk der Henkersknechte, der Spott, der Frommen. Und dass Menschen Jesus von sich weisen, das grauenhafte Sterben, jetzt ist zu Ende, es ist vollbracht. Nein, das ist nicht die Mitte des Evangeliums an dieser Geschichte. Das passt doch überhaupt nicht. Was ist denn vollbracht? Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, sind wir stolz, was wir geleistet haben. Wir haben zu was gebracht, sind ehrenwerte Bürger. Vielleicht noch ein Nachruf am Grab von Geschäftskollegen, die sagen, er war immer ein netter Kamerad. Wir sind stolz, was wir geleistet haben für die nachkommende Generation, für unsere Kinder und Kindeskinder. Wir haben was geleistet, Aufbau der Demokratie in unserem Land. Wir werden das alles überblicken, auf was wir als Menschen stolz sind, Ehre und Lob. Jesus, was hast du eigentlich geleistet in dieser Welt? Was hast du eigentlich für die Demokratie gemacht? Was hast du eigentlich für die soziale Gerechtigkeit gemacht? Was hast du gemacht, um diese Welt zu transformieren und neu zu machen? Dass das Elend abgeschafft ist, die Kriege, was hast du gemacht? Wo sind denn deine Wirkungen? Was hast du fürs Klima gemacht, für die Ökologie? Was hast du gemacht, Jesus, von all das, was heute die Zeitungen beherrscht und was überall die Forderung ist, was das Wichtigste ist? Nein, Jesus hat das Allerwichtigste getan, dass diese Welt verdammt ist in alle Ewigkeit. In den Fängen Satans in der Hölle. Und keiner sich befreien kann, kein einziger, noch nie hat ein Mensch sich befreien können aus den Klauen Satans. Wie sehr er auch gerungen ist. Und die Edelsten der Welt, die waren alle mitgefangen in dieser elenden Welt, unerlöst, von Gott getrennt. Kein Zugang zu Gott, kein Frieden, keine Hoffnung, keine Erneuerung. Darum, das Kreuz ist dieser Welt eine Torheit, ein Blödsinn, ein Quatsch. Verstehen Sie doch, dass heute die Leute sagen, schafft das Kreuz doch ab, das dürfen doch unseren Kindern nicht mehr zumuten. Und Saulus von Tarsus hat lange gebraucht, bis er es als Pharisäer begriffen hat. Es ist die größte Gotteskraft und ich will in der ganzen Welt kein anderes Wort mehr predigen als dieses ärgerliche Kreuz, das den Weisen und Klugen dieser Welt einen Anstoß und ein Ärgernis. Ich will das verkünden überall und ich will mich nicht rühmen meiner großen Taten, wie viele Gemeinden ich gegründet habe, wie viele Leute zum Glauben kamen, was ich an Märtyrerleiden auf mich genommen habe in den Gefängnissen. Ich will mich nur noch rühmen des Kreuzes von Jesus, dass er mich erlöst hat aus der dunklen Macht der Sünde. Und die Sünde ist das allergrößte Problem dieser Welt. In diesen Tagen ist ja so erschütternd, dass auch in den meisten Kirchen nicht mehr von der Sünde gesprochen wird. Da wird auch bloß über diese Lebensprobleme gesprochen. Die Sünde ist die allerschlimmste Geißel eines jeden Menschen, die uns gefangen hält, in einer großen Not. Und von der Sünde wollten wir uns gern befreien und wir ringen dagegen, kämpfen, wollen sie niederringen. Und je mehr wir gegen kämpfen, erliegen wir der Macht der Sünde und sind ohnmächtig. Spielt im Alten Testament schon eine große Rolle, wie man mit der Sünde fertig wird. Es war der Anfang der Bibel bei den Erstgeborenen Kain, der seinen Bruder Abel totschlägt. Und dann ein Zeichen an seine Stirn bekommt, dass niemand ihn totschlagen will, darf. Und er sagt noch, ich will dieses tragen mein Leben lang. Das klingt so heroisch, so heldenhaft. Will mit meiner Sünde schon selber fertig werden. Sie haben das auch in Gesprächen mit vielen Freunden schon erlebt. Wie die das stolz sagen, ich möchte einmal mit dem Chef selber sprechen im jüngsten Tag. Wo wir auf 1000 nicht eins antworten können von unserem elenden Leben. Diese herrliche, von Gott geschaffene Welt, wie wir es im Schwarzwald in diesen Tagen im Frühling erleben, wo die Blüten auf und die Wunder der Schöpfung, die Gott geschaffen hat in einer großen Harmonie, bis zu den fernsten Planeten im Weltall, Sterne, Mond und Sonne und die wärmenden Sonnenstrahlen im Frühling, die durchbrechen, deswegen diese Welt ist gefallen in die tiefe Zerstörung. Und die Menschen sind alle beherrscht von dieser gottfernen Macht der Sünde. Und die Sehnsucht, ich staune ja immer, dass der David es erlaubt hat, dass man diese Geschichten überhaupt in der Bibel aufschreibt. Wir halten das ja sauber unter der Decke, den schrecklichen Ehebruch. Und wie er da im Psalm 51 davon spricht, Herr, reinige mich mit Isop. Was kann Isop schon tun angesichts meiner Schuld? Was kann denn der Kälber Blut tun angesichts meiner Schuld? Was können die armen Tiere denn noch dafür? Wie kann ich mich denn lösen vom Leibe dieses Todes? Und es ist der lebendige Gott selber, der himmlische Vater, der einen Erlösungsplan hat, einen Heilsplan. Und kein Mensch kann das lösen. Kein noch so frommer Mensch kann das lösen. Allein sein Sohn ohne Sünde, vollkommen, der das Opfer wird, stellvertretend für mich, ein ganz großes Wunder, dass es diese herrliche Stellvertretung gibt, an meiner Stadt, für mich dahingegeben. Nein, das gibt es nirgendwo in der Welt, dass es solch eine Erlösung gibt. Und wenn Jesus ruft, es ist vollbracht, ist es der Siegesruf. Ganz wichtig, nicht was die Menschen tun am Karfreitag, das ist das Thema, sondern das herrliche Thema, dass Jesus eine Erlösung schafft, eine Befreiung, dass man hinaustreten kann aus der Gefangenschaft der Sünde, dass es eine Umkehr gibt, eine Erneuerung mit Jesus, ein neues Leben. Ich darf in den Frieden hineingehen und mit Jesus ein ganz neues Leben jetzt schon beginnen, das erst an der Grenze des Todes richtig sichtbar werden. Ewiges, unbegrenztes Leben, aber hier schon im Frieden, unter der Gnade Gottes, in der herrlichen Erlösung. Es gibt nichts anderes, und dass er uns erneuern kann und uns ein neues Herz gibt. Es geht um diese Bekehrung. Dass Jesus, das Hauptproblem unseres Lebens ist mein Ich, mein böses, sündiges Ich. Bis in die tiefen Verästelungen meines Wesens bin ich gegen Gott feindlich bestimmt. Ich will mein Leben selber führen. Da kommt der Widerspruch her gegen die Gebote und Ordnungen Gottes und das Wunder, dass er mein Leben heilt. Und wie es dann im Jesaja heißt, ich will mein Gesetz in ihren Sinn schreiben, in ihren Herz schreiben. Ja, er will in meinem Herzen Wohnung machen. Jesus, der Heiland, der Gekreuzigte, will in deinem Leben alle Macht übernehmen und will dich regieren. Ganz wunderbar. Du musst das in diesen Tagen ergreifen, sonst ist Jesus umsonst gestorben für dich. Nur wenn du es ergreifst und bestimmst. Und das Zweite, was ich sagen will, Jesus in seiner Kreuzgestalt hat ja gar nichts Sieghaftes an sich. Gucken Sie mal an, wie Fußballspieler vom Platz gehen im Europapokal. Sieghaft, wenn sie gewonnen haben, der Torschütze, wie der andere vom Platz schleicht, wenn das Eigentor oder den Elfmeter verschuldet hat. Erbärmliche Gestalt, der Mensch baut sich auf an seinen großen Dingen, aber das Kreuz von Jesus hat gar nichts Sieghaftes. Deshalb begreifen viele auch nicht, dass der Ostersieg von Jesus schon am Karfreitag errungen ist. Dort ist der Satan niedergezwungen. Und das, was an Ostern kommt, das ist erst, wo es sichtbar wird. Aber auch in ganzer Jämmerlichkeit, Armseligkeit. Die paar Jünger haben es nicht mal begriffen. Und auch die treuesten Jesus-Jünger haben noch das alte Narrativ, das ist eine Weibergeschichte. Da ist doch nichts dran, das kann doch nicht wahr sein. Weil sie es nicht begriffen haben, in der Armseligkeit, wie Jesus am Kreuz hängt. Es gibt nichts Jämmerliches, als Jesus in seiner Todesgestalt am Kreuz hängend, gar nichts von dem Triumph eigentlich sichtbar, wie er da hängt. Und das ist auch am Karfreitag so, wir sehen gar nichts an Veränderungen unseres Lebens. Vielleicht ist die wichtigste Stelle, die uns am Karfreitag bewusst wird, Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich lösen vom Leibe dieses Todes? Wollen habe ich aber vollbringen das Gute nicht. Wenn wir immer wieder bemühen, gegen unsere alte Natur anzukämpfen, wenn die Sünde immer wieder hochkommt, wer von Ihnen alte evangelikale Brüder pflegt, weiß, wie schlimm das sein kann, auch bei frommen Leuten, wie stur und böse das Herz ist. Bis zu unserer Todesstunde. Herr Jesus, wo ist denn dein Sieg? Wir wollten ja gerne den Sieg von Jesus so leben, dass die jungen Leute sich umdrehen und sagen, bombig, da ist was dran, da ist Kraft, da ist Mumm drin. Das neue Christenleben, das sieht man, wenn sie immer sichtbar machen in der Welt. Wir müssen elend sagen auch, nein, in unserem Leben sieht man viel vom Versagen, vom Elend. Aber umso mehr weisen wir auf Jesus hin. Und das ist unser Thema. Wir reden nicht von uns, wie gut wir sind und was wir in der Nachfolge von Jesus leisten, sondern was Jesus tut. Scheint mir in diesen Tagen eine ganz große Verdrehung zu sein, dass viele der treuen Jesus-Jünger immer nur davon reden, was sie für Jesus tun wollen. Ihre Lieder sind voll davon. Wir wollen dir dienen. Und sie haben vergessen, dass Jesus nur will, dass wir von ihm reden. Jesus hat von uns auch nie die Worte gefordert, die blumigen Worte. Warum heißt ihr mich Herr und Meister und tut nicht, was ich euch sage, der Gehorsam? Das ist das Entscheidende, die Nachfolge. In diesem Jesus, dem geschmähten, gekreuzigten Jesus, nachzufolgen. Und das Wunderbare erleben wir dann gerade in diesem Kampf. Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Wie werde ich mit meiner sündigen Art fertig? Ich danke Gott durch Jesus. Und Sie dürfen jedes Mal aufstehen. Danke, Herr Jesus, dass du größer bist als die Macht der Sünde in meinem Leben, dass du überwunden hast. So ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Vergeben, versenkt in des Meerestiefe. Und immer neu darf ich wiederkommen mit der alten Schuld. Ja, ich darf wiederkommen. Aber ich darf den Heiland Jesus ergreifen mit meinem Leben, mit der ganzen Kraft und das allen Menschen verkünden. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Braucht nicht viel reden. Ich kann nur sagen, Jesus hat mein Leben neu gemacht. Und es gibt kein anderes Thema für uns, als von Jesus zu reden, dem Heiland, dem Retter. Und von seiner Macht, wie er sich auch in unserer Schwachheit offenbart. In unseren Tagen spielt das eine große Rolle, wenn Leute sagen, aber wir bauen Gemeinde, das sei nochmal falsch. Noch nie hat einer die Jesus-Gemeinde gebaut. Das ist das Geschäft, das Jesus selber macht. Ich will bauen meine Gemeinde. Und wenn er große Kongresse haltet, noch so groß, ich will bauen meine Gemeinde, das muss Jesus selber machen. Bei uns ist es der Chef selber, der die Arbeit tut durch schwache Werkzeuge. Und das ist das Kreuz, dass in unserem ganzen Leben ich nur sagen kann, Herr Jesus, gebrauche mich, ich will dein Werkzeug sein. Selbst Saulus von Tarsus, der Paulus, der sich als der Mini bezeichnet, der Kleine, das heißt dieses Wort Paulus, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Herr Jesus, gebrauche du mich, dass die Sprache des Kreuzes nicht durch unser Tun und Wollen, Herr, durch deine Gnade, wirkst du Gewaltiges. Und der Herr Jesus hat das fertig gebracht. Es war für uns als junge Leute immer groß, als Wolfgang Dück, ein Zuchthäusler, das gab es damals noch, der wegen schwerem Raub zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt war, sich bekehrt hat und der große Evangelist wurde. Niemand hat sich so in die Bars hineingetraut und in die Gefängnisse mit dem herrlichen Evangelium. Gott hat ihn früh weggerufen. Sie können seine herrlichen Ansprachen noch im Sermon online hören, wie er Wolfgang Dück gesprochen hat. Mit wenig über 30 Jahren ist beim schweren Verkehrsunfall er ums Leben gekommen. Dass Gott sündige Menschen gebraucht und wie? Wenn Menschen sagen, er allein, er soll mein Leben erneuern. Und das ist das Wunder, dass er das wirkt und tut. Pilatus hat er sich einen Schabernack leisten wollen. Und warum hat er das über das Kreuz geschrieben? Jesus, der König. Die Juden haben sich gleich aufgeregt und haben gesagt, das muss weg. Das hat er ja nur selber gesagt. Auch ganz wichtig. Jesus hat es auch in seinem Prozess vor dem Hohepriester gesagt. Ich bin ein König. Und was für ein König? Für Pilatus, ein König der Wahrheit. In unserer Welt, wo alles Lüge ist, bis zu den Nachrichten, die wir hören, verdreht von Menschen, angepasst an unsere Ideologien und Meinungen. Ich bin der König der Wahrheit, aber noch viel herrlicher. Jesus ist der große König. Hat es noch nie gegeben, dass über einem Verbrecher ein solcher Titulus angebracht wurde und dann noch in drei Sprachen. Der König der Juden, Lateinisch, Griechisch, Aramäisch. Die Festpilger, die nach Jerusalem kamen, die nichts von Jesus wussten und da vorbeigingen am Kreuz von Golgatha, haben sie wissen können, er ist der Weltenherrscher. Interessant, dass wo in Gräbnissen dieser Titulus angebracht wurde, war er immer in drei Sprachen, auch am Kreuz von Jesus. Das war die Weltbedeutung von Jesus. Und wir erleben das überall, wo heute das Evangelium von Jesus ausgebreitet wird. Es gibt nichts Jämmerlicheres als die Aussendung von Missionaren in die Welt. Noch nie ist ein Missionar in der dritten Welt willkommen geheißen worden. Dazu sind die Asiaten und die Afrikaner viel zu stolz, auch die Südamerikaner. Wir brauchen keinen Weisen. Ich bin kein Musungu, heißt in Afrika. Ich bin kein Weiser. Das ist das beliebteste T-Shirt, voller Verachtung. Die sagen, wir haben genügend unserer Zauberei und unseren Ahnengöttern, die wir haben. Wir brauchen das Evangelium von Jesus nicht. Und dann bricht das durch, das schlichte Wort vom Kreuz. Es war immer, bei allen Bekehrungen, bei einer wirklichen Bekehrung, immer nur das Kreuz. Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Du kannst zu Jesus nicht kommen über Argumentation und große Worte, sondern nur über die Erkenntnis deiner Verlorenheit. Ich bin ohne Jesus verloren in alle Ewigkeit. Es gibt keinen Ausweg aus der Knechtschaft der Sünde. Und bis man dann erkennt, er ist der Heiland, er hat mich frei gemacht. Und dann ist das so groß in Römer 8, wenn das kommt nach diesem Römer 7, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus. Es gibt nur nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, nach ihrer natürlichen Art, sondern die nach dem Geist Gottes leben, die der Geist Gottes treibt. Die sind Gottes Kinder, lass den Geist Gottes in dein Leben ein. Das ganze Elend auch der Jesusgemeinde braucht dich nie zu schrecken. Was ist die Herrlichkeit und die Freude der Jesusgemeinde? Das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat immer den Geist in sich, voller Geist und Leben. Es ist wirksam, bricht durch. Das Größte, was wir haben, ist das Wort Gottes. Das baut Gemeinde. Und wir brauchen nicht den äußeren Pomp. Sogar immer ein Missbrauch der Gemeinde, wo sie Macht sucht in der Welt, war zu allen Zeiten, durch alle Generationen, der schlimmste Missbrauch der Christengemeinde, wo Menschen Macht ausgeübt haben. Nein, Jesus braucht keine Macht. Das schlichte Zeugnis, das sie weitergeben am Telefon. Heute Morgen hat meine Frau, die hat auf Sterben, Diakonisse telefoniert. Herrlich, wie sie glücklich war. Ich bin in den Händen von Jesus geborgen. Und sein Geist erfüllt mich, der allen Trauergeist wegnimmt. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Wir brauchen nicht den äußeren Pomp der Welt, den Glanz, die großen Sprüche, die Macht, sondern wir brauchen Jesus, den Heiland und sein Wort, das er zu uns spricht und sein Wort der Wahrheit, das uns aufdeckt. Wir sind verlorene Leute, aber geliebt vom Heiland. Und er ist für uns gestorben. Aber jetzt noch ein letztes. Hast du das ergriffen? Es ist vollbracht, ja, von der Seite Gottes her vollbracht. Du musst bloß nehmen. Es ist kein Risiko dabei. Bei jeder Medizin, die sie uns geben, muss man den Arzt und Apotheker fragen, welches Risiko dabei ist. Nein, das ist das Heil. Wer nimmt, der hat. Sei in diesen Tagen so wunderbar, wie in der Welt eine große Erweckung vor sich geht. In den letzten 40 Jahren sind mehr Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, als man je gedacht hat. Und selbst das 1900 Jahre völlig verschlossene Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, hat sich im Jahr 1990 in der Wende, der großen Wende, geöffnet. Es waren schlichte Deutsch-Russen, Franz Thiessen, Heinrich Voth, Almaty oder unten in Bischkek, in Kirgisien. Und die haben den Muslimen nur das Evangelium gegeben. Ich habe damals gesagt, wie kann man so eine Torheit machen? Das gibt doch nur Zündpapier für den Ofen, wenn man Muslimen eine Bibel gibt, ein Bibelteil, das Johannesevangelium. Und dann sagt sie, nein, wir brauchen 10.000 Stück, die lesen das. Und dann sind Gemeinden entstanden, an der Fülle. Und heute ist schon große Christenverfolgung. In ganz Zentralasien, in wesentlichen Jahren hat sich das Feuer ausgebreitet. Wir erleben das heute im Iran. Wir erleben das im buddhistischen Myanmar, dem ehemaligen Myanmar, Burma. Wie das Evangelium sich ausbreitet. Und das Größte ist, ich kann das immer nur erzählen auf meinen Reisen, habe ich die Christen geworden sind, gefragt, ihr wart wirklich Buddhisten? Ja, wir sind mit den gelben Kutten rumgewandert, haben da Brot gebettelt auf den Straßen. Und die sagten, Buddhismus ist eine sehr weise Religion. Das ist der große Hintergrund, wie ich mich im Stress dieser Welt lösen kann durch die Meditation. Wird ja bei uns von vielen bewundert. Und dann sagen sie, aber als wir zum ersten Mal von Jesus hörten, und dann laufen die Tränen runter. Und dann, als wir das erste Mal ein neues Testament in der Hand haben, von Jesus gelesen haben, das war die Befreiung. Das haben mir Professoren in China erzählt, obwohl sie als Staatsbedienstete gar keine Christen sein dürfen. Das ist bis heute ein Verbrechen, das nicht gut gehen kann. Sie verlieren ihre Stelle, wenn sie sich offen zu Jesus bekennen. Aber sie sagen, ich kann nicht mehr ohne Jesus leben. Und was ist das in unserem Land, wo wir Christen so stumm geworden sind? Sie brauchen sich nicht mit ihren Freunden und Nachbarn über den schrecklichen Krieg in der Ukraine zu unterhalten und über das Versagen der Regierung und über die ungerechte Heizumstellung ihres Ofens. Reden Sie mit den Leuten in der kurzen Zeit ihres Lebens über Jesus. Das Größte. Die größte Botschaft, die wir haben in dieser Welt, die herrlichste Botschaft, dass Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Wissen Sie das? Es gibt in dieser Welt eine völlige Geborgenheit in Jesus. Und das gibt es sogar, dass der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geachtet. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so wild. Weil Jesus ihn am Karfreitag überwunden hat. Es ist vollbracht. Er hat ihn besiegt und er kann nichts mehr in meinem Leben ausrichten. Ich gehöre Jesus. Nicht, weil ich so lieb bin und so fromm bin und mich so viel für ihn tue und so schön von ihm singen kann, sondern weil er mich mit seinem Blut erworben hat, weil ich ein verlorener Mensch war und nur durch seine Gnade gerecht werde. Das ist herrlich. Johann Sebastian Bach schließt sein Weihnachtsoratorium. Ganz herrlich. Weihnachtsoratorium ist so schön, wo das Lied »Wie soll ich dich empfangen?«, das Adventslied, mit der Melodie von »O Haupt voll Blut und Wunde« unterlegt. Auch die Weihnachtsfreude ist der Mann der Schmerzen, der am Kreuz gestorben ist. Das ist der Triumph von Jesus. Er braucht nicht den Ruhm der Welt, aber braucht Zeugen, die es von ihrem Leben bekennen, was Johann Sebastian Bach dann in der 6. Kantate so beschließt. Tod, Teufel, Sünd und Hölle sind allzumal besiegt. Obwohl sie in unserer Welt noch so schrecklich wüten, dass man es gar nicht verstehen kann, dass wir Deutsche wieder Waffen liefern gegen Russland nach der großen Schuld des Zweiten Weltkriegs. Ich verstehe nichts mehr. Wir sind ohnmächtig. Und das ganze Elend, das geschieht um uns herum, alles Böse, aber ich will mich freuen an Gott, meinem Heil, und dass Jesus mir das erworben hat. Und ich darf in diesem Frieden leben. Bring dein Leben unter den Gehorsam von Jesus. Sei du ein Gesegneter am Karfreitag, der versöhnt ist mit Gott, dem Herrn. Und wir wollen noch beten und stehen dazu auf. Du Herr und Heiland, du hast dein Leben für uns vergossen und uns tut's leid, wo wir so achtlos daran vorübergegangen sind, an diesem Tag. Und wie lange hat es gebraucht, bis wir begriffen haben, du willst in unserem Leben herrschen als der König, der Herr aller Herren, dem alles untertan ist. Du wirst auch mit den bösen Neigungen unseres Lebens fertig. Du kannst uns durch und durch heiligen und zu Menschen machen, die willig deine Gebote halten und dir nachfolgen. Herr, wir bitten dich für deine Christenheit, auch ganz besonders da, wo es in der Verfolgung steht. Ach, Herr, mach deine Boten auch dort recht stark und das ist wunderbar, dass auch durch die Zeugen, die Märtyrer, die Führer des Terrorismus schon zu dir geführt wurden, dass manche Terroristen dich den Heiland gefunden haben. Du hast es getan, auch in den Ländern des größten Widerstandes, dass deine unterdrückte Gemeinde gesiegt hat und gewachsen ist. Herr, tu das auch in unserem Land und wehre du der Verdrehung des Evangeliums, deines Wortes. Stärke du deine Gemeinde und gebrauche uns zum Zeugnis, dass wir noch viele zur Seligkeit führen können. Und ganz wunderbar, dass du auch die Schrecken des Todes zerbrochen hast. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an dich, wird nimmer mehr sterben. Herr, du kannst auch unsere Todesstunde zum großen Sieg machen. Heimkehr in die Herrlichkeit, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Herr, wir danken dir, was du uns heute schenkst, durch deinen Kreuzestod. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr. Wir danken dir auch für dieses Haus, für die Liebe aller Mitarbeiter. Segne alle Gäste, die hier aus- und eingehen. Aber wir bitten auch für dein Volk Israel. Wecke du dein Volk auf, dass sie dich erkennen und dass es keinen Frieden gibt und kein Heil. Und dass du als der Löwe von Juda das ewige Heil auch in unserer Welt allein schaffst, dass es nicht die Waffen sind und nicht der Stolz der Menschen, sondern du allein. Du baust dein ewiges Reich. Ganz herzlichen Dank. Und so befehlen wir uns dir an mit allem, was uns bewegt, was wir auch an persönlichen Nöten haben. Grüße auch die Kranken, die nicht unter uns sein können. Gib ihnen deinen Frieden, der Blick auf dein Kreuz, dass sie ganz gewiss macht, niemand kann uns aus deiner liebenden Hand reißen. Amen.